Guten Morgen miteinander. Die heutige Predigt steht unter dem Oberthema Mein persönlicher Advent. Wir wollen uns einerseits über das Thema Advent ganz allgemein Gedanken machen, aber wir machen uns auch über unseren persönlichen Advent ein paar Gedanken. Wir werden noch sehen heute, was ich genau damit meine, so viel vorweg. So wie Jesus in diese Welt gekommen ist, wie er eben da angekommen ist, so kann er auch in meinem Leben ankommen. Und das ist dann der persönliche Advent. Jetzt bräuchte ich die erste Folie. Nun, der Predigtext von heute ist Johannes 1, 11 bis 13. Das möchte ich gerne lesen. Johannes 1, 11 bis 13. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Anrecht darauf, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Blut, noch aus Fleischeswillen, noch aus Manneswillen, sondern aus Gott gezeugt sind. Nun, am Anfang des Johannesevangeliums haben wir ja keine Erzählung der Weihnachtsgeschichte, wie wir das beim Lukas finden, sondern wir haben vielmehr eine theologische Deutung von Advent und Weihnachten. Und gerade der Vers 11 macht eben deutlich, es geht hier nicht nur um den geschichtlichen Advent, der vor 2000 Jahren stattgefunden hat, sondern eben auch um meinen persönlichen Advent. Das, was dazu mal geschehen ist, das kann heute auch in meinem persönlichen Leben geschehen. Das wollen wir heute miteinander anschauen. Das Thema ist Advent gleich Jesus aufnehmen. So, wir beginnen mal mit den Versen 11 und 12. Ich lese diese beiden nochmal. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Anrecht darauf, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Im Vers 11 heißt es, Jesus kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und wir wollen zuerst diese Aussage mal in der geschichtlichen Dimension verstehen. Jesus, Gottes Sohn, kam ja als Mensch in diese Welt. Und wir wissen, er wurde im Volk Israel geboren und es gab schon viele Verheißungen auf Jesus hin. Wir haben es vorher gehört, die Juden erwarteten ihren König. Und jahrhundertelang haben sie gewartet und dann kam er endlich. Endlich hat sich diese Verheißung erfüllt. Aber wie war die Reaktion der Menschen darauf? Sie lehnten Jesus ab. Sie nahmen ihn nicht auf. Das fing schon bei der Geburt an. Jesus wurde in einem Stall geboren. Da kann man wirklich nicht sagen, dass Jesus willkommen geheißen wurde. Es ging dann weiter, als Herodes ihn umbringen wollte. Aber auch als Jesus erwachsen war, als er anfing zu predigen, die Menschen waren nicht alle einfach nur begeistert, sondern es gab viele, die ihn ablehnten. Und das hatte den Höhepunkt dann natürlich darin, als Jesus am Kreuz sterben musste. Als er zum Tode verurteilt wurde und hingerichtet wurde. Und darum kann man klar sagen, Jesus wurde von den Menschen nicht auf- bzw. angenommen. Aber genau dasselbe kann ja heute auch noch passieren. Jesus kam ja auf diese Welt und ist für alle Menschen gestorben. Er möchte allen Menschen Rettung geben. Er möchte allen vergeben. Er möchte allen das ewige Leben geben. Aber lange nicht alle nehmen das auf. Genau das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, passiert auch heute immer wieder. Wir hatten bei uns im Zürcher Oberland Ende November das Live on Stage. Diese Evangelisation mit den Musicals und dann kam noch eine Predigt und es kamen viele Menschen. Und es kamen auch viele Menschen, die eben Jesus nicht kannten. Und die sahen dieses Musical, sie hörten die Predigt und nahmen Jesus nicht auf. Und trotzdem kommt es eben vor, dass Menschen das an- bzw. aufnehmen, dass sie Jesus aufnehmen in ihr Leben. Und wir wollen uns jetzt Gedanken machen, ja, welche Auswirkungen hat das genau? Nun, das Wort aufnehmen bzw. annehmen, das hier gebraucht wird im Griechischen, wurde einmal gebraucht, wenn man einen Gast bei sich aufnahm. Dazumal war ja das Gastrecht eine ganz wichtige Sache. Wenn man als Fremder in eine Stadt ging, dann gehörte es so zum guten Ton dazu, dass er aufgenommen wurde, dass man ihm eine Herberge anbot, dass man ihn anbot, ihn zu verköstigen. Man war dann auch für die Sicherheit dieses Gastes zuständig. Also man war dafür besorgt, dass dieser Gast möglichst unbesorgt diese Nacht in der Stadt verbringen konnte. Nun, weiter wurde das Wort auch gebraucht, wenn ein Mann seine Frau nach der Hochzeit bei sich aufnahm. Damals war es ja wirklich noch so, dass Mann und Frau wirklich erst nach dem Hochzeitsfest zusammenzogen. Da war das Hochzeitsfest, das ging meistens mehrere Tage bis zu einer ganzen Woche, wurde da gefeiert. Und nach der Hochzeit nahm eben der Mann die Frau zu sich und nahm sie bei sich auf. Und genauso nehmen wir Jesus auf. Und da merken wir auch, Jesus aufnehmen, das ist nicht nur so eine vorübergehende Angelegenheit. So wie eine Ehe für ein ganzes Leben geschlossen wird, so ist es auch mit Jesus, wenn wir ihn aufnehmen. Und hier merken wir auch, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir sagen, ja, und ich nehme Jesus bei mir auf. Und dann als Drittes wurde das Wort auch in dem Sinn gebraucht, dass man sich mit jemandem auf den Weg machte. Wenn man zum Beispiel eine Reise machte und jemanden mit sich nahm, dann wurde auch dieses Wort gebraucht. Und das heißt auch in Bezug auf Jesus, wenn wir Jesus annehmen, dann machen wir uns mit Jesus auf den Weg. Wir sind nun nicht mehr alleine auf den Weg, sondern Jesus ist an unserer Seite und kommt mit. Und wir wollen uns jetzt mal überlegen, ja, welche Folgerungen können wir jetzt daraus ziehen, wenn wir Jesus aufnehmen? Was bedeutet das konkret für uns? Ich möchte mal damit beginnen, wenn wir Jesus aufnehmen, dann machen wir uns mit Jesus auf den Weg. Ich gehe von dem Moment an, wo ich mich für Jesus entscheide, nicht mehr alleine durch mein Leben. Er ist an meiner Seite. Es gibt keinen Moment, in dem ich alleine wäre. Es gibt keine Wegkreuzung in meinem Leben, an der ich alleine entscheiden müsste, soll ich jetzt nach links oder nach rechts gehen. Nun, eine ganz praktische Auswirkung davon ist, dass ich auch mit Jesus rede. Wenn ich mit jemandem unterwegs bin, im Normalfall, redet man zusammen, man spricht zusammen. Und mit Jesus ist es genauso, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann ist die logische Folge, ich rede mit Jesus, ich bete. Und wenn ich mit einem anderen Menschen rede, dann mache ich ja das einfach frei von der Leber weg. Dann sage ich, was mich gerade freut, was ich erlebe, wo ich Mühe habe. Und genauso können wir mit Jesus auch reden. Wir müssen da nicht zuerst einen Kurs machen, wie ich beten kann, sondern kann einfach sagen, was mich bewegt. Und ich möchte dazu ein paar ganz konkrete Tipps geben zum Beten. Das erste ist einmal, du kannst jederzeit beten, weil Jesus immer an deiner Seite ist. Wenn du eine schwierige Situation im Geschäft hast, kannst du beten. Wenn es gerade schwierig ist mit den Kindern, kannst du beten. Du kannst beten, wenn du im Zug sitzt, wenn du Auto fährst, wenn du spazieren gehst, am Abend im Bett. Du kannst immer und überall beten. Das Zweite, auch wenn es jederzeit und immer möglich ist, mit Gott zu reden, mit Jesus zu reden, nimm dir mindestens einmal am Tag ganz bewusst Zeit zu beten. Eine Zeit, wo du ungestört mit Jesus reden kannst. Wenn wir so beim Bild des Weges bleiben, dann setz dich bildlich gesprochen auf ein Bänkli und habe nur Zeit für Jesus. Mach kurz Pause im Alltag und nimm dir Zeit für Jesus. Das ist der zweite Tipp. Noch etwas Drittes zum Inhalt. Ich denke, es ist mal gut, wenn wir Gott immer wieder danken. Wir haben so viel Grund zum Danken. Wir können danken für die Vergebung, für die Erlösung, für den Heiligen Geist, den wir haben, für das ewige Leben, für die Hoffnung, die wir haben und noch vieles mehr. Und natürlich können wir auch für die ganz alltäglichen Dinge danken, für die Familie, für die Freunde, für die Gesundheit, für die Arbeitsstelle und so weiter. Vergessen wir nie das Danken. dann ist es auch gut, wenn wir für unsere Mitmenschen beten. Wenn wir Menschen kennen, die krank sind, die Schwierigkeiten haben, beten wir für sie. Wenn wir möchten, dass ein Freund von uns Jesus kennenlernt, beten wir für ihn. Und dann können wir auch für uns selber beten. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, kannst du Jesus bitten, dass er hilft. Wenn du an einer Wegkreuzung stehst und nicht weißt, soll ich jetzt links gehen oder rechts, wie soll ich mich entscheiden, dann bete und lege das Jesus hin. Weiter haben wir dann gesehen, dieses Wort aufnehmen, das wurde bei der Heirat gebraucht. Wenn wir Jesus annehmen, dann sagen wir Ja zu Jesus, wie wir Ja sagen zu unserem Ehepartner, wenn wir vor dem Traualtar stehen. Und wenn man heiratet, dann verspricht man sich ja gegenseitige Treue in den guten und in den schlechten Tagen. Und wenn wir Jesus annehmen, dann tun wir eigentlich genau dasselbe. Wir sagen, ich will mit Jesus durchs Leben gehen, in den guten und in den schlechten Zeiten. Und ich denke, eine ganz praktische Folge davon ist, dass wir unseren Glauben nicht auf unsere Gefühle abstellen. Wenn meine Ehe von meinen Gefühlen abhängig wäre, dann wäre ich mal verheiratet, dann wäre ich es vielleicht wieder nicht, dann wäre ich es, dann wieder nicht. Also meine Gefühle sind ja sehr, sehr wechselhaft. Und darum braucht es eine bewusste Entscheidung, dass ich sage, ja, ich stehe zu meiner Frau, egal was kommt, egal was ich gerade fühle, sie ist meine Frau. Aber wenn ich mit Jesus lebe, dann sollte ich genau dasselbe tun, dass ich sage, ja, ich lebe mit dir, Jesus, unabhängig, was meine Gefühle sagen. Das will nicht heißen, dass unser Glaube nichts mit Gefühlen zu tun hat. Ist ja bei der Ehe auch so, eine Ehe ohne Gefühle, das ist irgendwie eine armselige Ehe. Aber ich sollte sie nicht darauf aufbauen. Und bei Jesus ist das auch so, mein Glaube, der hat etwas mit Gefühlen zu tun, aber ich sollte meinen Glauben nicht abstützen auf meine Gefühle. Ich weiß noch, als ich mich so frisch für Jesus entschieden habe oder wieder entschieden habe, muss ich eigentlich sagen, ich habe das schon mal mit 11 Jahren gemacht, nach einem Jungschartag, und dann bin ich wieder so ein bisschen weggekommen vom Glauben, und als ich 19 war, da habe ich mich noch einmal ganz bewusst dafür entschieden. Und als ich das gemacht habe, da war ich unglaublich dankbar. Ich hatte so eine riesen Freude in meinem Herzen, dass ich das endlich wirklich begriffen habe. Ich wusste eigentlich schon lange, was Jesus für mich getan hat, aber da wurde es mir noch einmal so richtig bewusst. Und ich war unglaublich dankbar dafür. Und ich dachte in dem Moment so, ja, das wird jetzt für den Rest meines Lebens so sein. Nun, auch heute gibt es durchaus Situationen, wo ich noch immer sehr dankbar bin, wo auch diese Freude da ist, aber ich muss klar sagen, auch der Glaube ist irgendwie auch alltäglicher geworden. Es sind nicht mehr dieselben Gefühle da wie am Anfang. Ja, es kam sogar ein paar Monate später dann eine Situation, da spürte ich nichts mehr von Gott, da fragte ich mich sogar, Gott, wo bist du jetzt? Wenn ich in dem Moment meinen Glauben auf meine Gefühle aufgebaut hätte, dann wäre ich wahrscheinlich von Gott davongelaufen. Und deshalb braucht es diese Entscheidung. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, was mache ich denn so in Momenten, wo ich überhaupt nichts mehr von Gott spüre? In den Momenten spielt die Bibel eine ganz wichtige Rolle. In der Bibel finden wir ganz viele Verheißungen, die Gott mir gegeben hat. Und die gelten besonders dann, wenn ich Jesus aufgenommen habe. Zum Beispiel diese Verheißung, es dienen mir alle Dinge zum Besten, wenn ich Gott liebe. Und davon sehe ich manchmal nichts, davon spüre ich manchmal überhaupt nichts. Aber es stimmt, weil Gott es versprochen hat, weil es in der Bibel steht. Und deshalb ist es gut, dass wir eben diese Verheißungen kennen und darauf unseren Glauben abstützen. Ist klar, wenn wir dieses Buch nicht lesen, dann kennen wir die Verheißungen auch nicht. Es ist wichtig, dass wir es lesen und dass wir wissen, was hat Gott mir verheißen. Und in den Momenten, wo ich eben nichts spüre, dass ich genau da mich abstütze auf diese Verheißungen, die Gott mir gegeben hat. Und das ist etwas, das mir Halt geben kann. Das meinem Glauben Stabilität gibt, unabhängig von den Gefühlen, die ich da habe. So, wir haben uns jetzt also über das An- bzw. Aufnehmen von Jesus Gedanken gemacht. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Es wird nämlich hier erwähnt, was passiert, wenn wir Jesus aufnehmen. Im Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Anrecht darauf, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. wenn wir Jesus annehmen, dann werden wir ein Kind Gottes. Und das heißt natürlich mit anderen Worten auch, dann ist Gott mein Vater. Und das hat weitreichende Auswirkungen. Eine Auswirkung ist einmal die, dass wir einen liebenden Vater im Himmel haben. Im Normalfall liebt ein Vater seine Kinder. Er sorgt für sie, er will nur das Beste für sie. Er ist da für sie, wenn sie ihn brauchen. Und genauso ist Gott, weil er unser Vater ist. Er ist immer da für mich. Er weiß, was mich beschäftigt. Er weiß, was ich brauche. Und er sorgt für mich, ohne dass ich das manchmal gross bemerke. Nun, wenn Gott unser Vater ist und wir seine Kinder, dann möchte Gott aber auch, dass wir ihm gehorsam sind. Das erwartet ja ein Vater im Normalfall von seinen Kindern. Und genau das erwartet Gott auch von mir oder von uns. Mir ist bewusst, das Wort Gehorsam, das ist heute nicht mehr so in. Das tönt so fast so, wie wir unseren Verstand ausschalten müssten und Gott blind gehorchen müssen, dass wir sozusagen seiner Willkür ausgeliefert sind. Aber es wäre ein total falsches Bild von Gehorsam. Denn bei Gott ist Gehorsam immer mit Liebe verbunden. Er will nicht, dass wir ihm gehorsam sind, um seinen Launen ausgeliefert zu sein, sondern weil er die Liebe in Person ist und weil er unser Schöpfer ist und weil er weiß, was gut ist für mich. Er hat uns seine Gebote nicht gegeben, um uns einzuschränken, sondern weil er weiß, was gut ist für uns, damit sich das Menschsein, wie er sich's gedacht hat, entfalten kann. Man kann sogar noch anders ausdrücken, es ist Gottes Liebe, die mich dazu führen will, dass ich ihm gehorche. Aber wenn Gott unser Vater ist und wir seine Kinder sind, heißt es auch noch etwas anderes. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir ja alle denselben Vater. Und das heißt dann auch, wir als Gemeinde sind die Familie Gottes. Dort, wo Kinder denselben Vater haben, dort ist Familie. Und natürlich nicht nur Gemeinde hier, sondern alle Christen auf der Welt, die Gott als ihren Vater haben, die gehören zur Familie Gottes. Und so ist die Gemeinde auch hier Familie Gottes. Und für Kinder ist eine Familie ja ganz entscheidend wichtig. Und das ist bei uns genauso. Für uns ist die Familie Gottes, die Gemeinde als Kinder Gottes, ganz entscheidend wichtig. Ohne Familie fehlt etwas. Ohne Familie verlieren wir manchmal den richtigen Weg aus den Augen. Ohne Familie ist niemand da, der mich unterstützen kann, wenn ich mal müde bin, wenn ich in einer Schwierigkeit bin. Und darum ist die Gemeinde, die Familie Gottes, so entscheidend wichtig, wenn ich ein Kind Gottes bin. Nun, auch dazu wollen wir uns ein paar praktische Überlegungen machen, was es jetzt heißt, Kinder Gottes zu sein. Wir haben einmal gesehen, es gehört Gehorsam dazu. Wir gehorchen Gott. Und das heißt vor allem, dass wir der Bibel Gottes Wort gehorchen, dass wir sie ernst nehmen. Und Gehorsam heißt eben, ich nehme das ernst, ich gehorche den Geboten von Gott. Und die sind ja so kurz zusammengefasst in den 10 Geboten. Natürlich, das ist nicht alles, aber das ist so ein ganz wichtiger Kern davon. Also ich lüge nicht, ich begehre nichts, was nicht mir gehört. Ich habe keinen anderen Gott neben Jesus. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann bedeutet das, wir nehmen uns diese Gebote zu Herzen. Wir befolgen sie. Jetzt ist es so, bei den 1 Geboten ist das keine so grosse Sache für mich. Da fällt es mir recht leicht, das zu tun. Das habe ich vielleicht schon getan, als ich noch kein Kind Gottes war. So wurde ich schon erzogen und das habe ich eigentlich meistens eingehalten. Das ist keine so grosse Sache. Aber dann gibt es die anderen Gebote, mit denen habe ich immer wieder so meine liebe Mühe. Wir hatten kürzlich gerade bei uns im Unti mit den Teenagern die 10 Gebote durchgemacht und dann kamen wir zum Gebot Ehre Vater und Mutter. Und dann sagten alle, ah, warum steht dieses Gebot nur da? Das ist so schwierig, oder? Und ich denke, das ist bei uns allen so, bei den 1 Gebot ist das keine Sache und dann gibt's die, ah, da fällt's mir einfach schwer, die zu halten. Und vielleicht möchte ich es eigentlich tun und ich versuche es immer wieder und trotzdem immer wieder stolper ich über das genau Gleiche. Und vielleicht enttäuscht mich das auch. Vielleicht resigniere ich irgendwann und sage, ach, eigentlich möchte ich doch, aber ich schaff's nicht. Nun, wir haben gesehen, Gott ist unser Vater im Himmel und er weiß, was wir brauchen. Und er weiß es auch diesbezüglich. Nun, auf der einen Seite brauchen wir nämlich immer wieder Vergebung. Und die dürfen wir immer wieder neu haben. Jesus ist ja gestorben für uns, und zwar für jede Sünde für uns. Und es gibt keinen Punkt, wo Gott sagen würde, so, jetzt hast du dein Guthaben aufgebraucht, jetzt ist fertig, Vergebung. Nein, er vergibt mir immer wieder. Aber dann gibt mir eben der Vater im Himmel auch noch etwas anderes, und das ist der Heilige Geist. Und durch den Heiligen Geist wohnt Jesus eben sozusagen in meinem Leben, also Gott wohnt in meinem Leben. Und wie groß die Macht Gottes ist, das wurde an Jesus deutlich, als er auferstanden ist von den Toten. Und diese Kraft wirkt durch den Heiligen Geist jetzt in mir. Und genau da, wo ich merke, da komme ich an meine Grenzen, da schaffe ich es nicht, Gott gehorsam zu sein, genau da kommt diese Kraft zum Tragen. Genau da hilft mir Gott, ihm gehorsam zu sein. Und deshalb darf ich Jesus auch immer wieder bitten, dass er mir hilft, ihm gehorsam zu sein. Ich kann ihm sagen, wo ich Mühe habe. Ich kann das zu meinem Gebetsanliegen machen. Ich werde erleben, wie die Kraft Gottes eben genau da mich auch verändert und mir hilft, gehorsam zu sein. Etwas Zweites, was wir gesehen haben, wenn wir Kinder Gottes sind, dann gehören wir zur Familie Gottes, dann gehören wir zur Gemeinde. Und jedes Kind Gottes braucht diese Familie. Und die Frage ist, warum ist denn die Gemeinde, die Familie Gottes, so wichtig für uns Christen? Nun, in der Familie wird ja meistens zusammen gegessen. Und in der Familie Gottes ist das im übertragenen Sinn auch so. Also manchmal ist man auch wirklich zusammen, aber es ist auch eben im übertragenen Sinn so, jede Predigt, jede Andacht, jede Bibelstunde ist geistliche Nahrung. Und wenn wir die haben, dann gibt's kein Wachstum im Glauben. Dann werden wir geistlich krank, dann haben wir geistliche Mangelerscheinungen. Dann ist es so, in der Familie hilft man sich auch gegenseitig. Und das geschieht auch in der Familie Gottes. Ob das jetzt nun ganz praktische Angelegenheiten sind, wie zum Beispiel Kinderhüten, oder ob das geistliche Dinge sind, dass man Fragen hat, die man mit jemandem besprechen will, oder einfach froh ist, wenn jemand für mich betet, das spielt keine so große Rolle. Und da kommt die Familie Gottes zum Tragen. Und es ist klar, manchmal bin ich derjenige, der Hilfe braucht, und manchmal bin ich derjenige, der helfen kann. Und dann passiert in der Familie Gottes noch etwas anderes. Manchmal hält man sich in der Familie auch einen Spiegel vor. Vielleicht merke ich manchmal gar nicht, dass mein Verhalten vielleicht total daneben ist. Dass ich etwas tue, das ich vielleicht selber nicht will, dass andere tun. Und genau das passiert auch in der Gemeinde. Man hält sich manchmal einen Spiegel vor. Natürlich, das ist nicht so angenehm, dann in diesen Spiegel zu schauen, zu merken, irgendwie ist mein Verhalten wirklich ein bisschen daneben. Und trotzdem, wir brauchen manchmal diese Korrektur. Es ist letztlich heilsam, wenn ich plötzlich merke, durch so einen Spiegel, der mir ein anderer vorhält, hey, was ich da tue, ist eigentlich falsch. Das möchte Gott nicht. Und aus all diesen Gründen ist die Familie Gottes unglaublich wichtig, und darum ist es auch wichtig, dass man verbindlich zur Gemeinde gehört. Wenn ich nur alle 3 Monate mal in die Gemeinde gehe, ist klar, dann kann die Familie ihre Wirkung gar nicht wirklich entfalten. Dann fehlen die Beziehungen, damit eben Familie gelebt werden kann. So, das waren jetzt also Gedanken dazu, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Jetzt wird noch etwas darüber ausgesagt, wie wir Kind Gottes werden, im Vers 13. Welche nicht aus Blut, noch aus Fleisches Willen, noch aus Mannes Willen, sondern aus Gott gezeugt sind. Also das alles geschieht nicht durch den Willen von Menschen, sondern durch Gottes Willen, durch sein Wirken. Und ich denke, es gibt ganz verschiedene Punkte, die eine Voraussetzung sind, dass wir Kinder Gottes werden können. Und bei allen ist es letztlich Gott, der wirkt, der das Entscheidende tut. Das fängt doch bei der Erlösung selber schon an. Die Voraussetzung dafür hat Gott geschaffen, indem er Jesus Christus auf diese Welt sandte. Und Jesus starb, wie schon heute erwähnt, am Kreuz und hat meine Sünden getragen. Und Sünde ist eben Ungehorsam gegen Gott. Und damit hat Jesus ermöglicht, dass mir meine Sünden vergeben werden. Also Gott hat da das Entscheidende getan. Aber damit ich das erkenne, dass ich das brauche, da braucht es ebenso Gottes Wirken. Wenn er nicht wirkt, dann kann ich das hören, aber es bewirkt nichts in mir. Ich verstehe es irgendwie nicht, dass ich das selber brauche. Es braucht das Überführen von Gott, dass ich das einsehe. Und auch da tut wieder er das Entscheidende. Aber dann ist Jesus ja auch nicht einfach tot geblieben, sondern er ist auferstanden, sonst hätten wir einen toten Gott. Aber weil er auferstanden ist, darum hat er auch die Sünde und das Böse überwunden. Auch hier hat Gott das Entscheidende getan. Und dann ging Jesus wieder zurück zu seinem Vater, aber er hat uns eben nicht alleine gelassen, sondern uns den Heiligen Geist geschickt. Und wenn wir Jesus annehmen, haben wir den Heiligen Geist in uns, der mein Leben leitet, der mich lehrt, der mich eben auch verändert. Er ist es, der mir hilft, Gott gehorsam zu sein. Und auch hier ist Gott wieder derjenige, der das Entscheidende tut. Also nur weil Gott gewirkt hat, darum können wir überhaupt Kinder Gottes werden. Das heißt es hier im Text. Und das ist etwas, was wir nie vergessen sollten. Gott ist es, der das Entscheidende tut und nicht wir. Die Frage ist, welche Auswirkung hat das für mich? Und ich möchte da zum Schluss einfach auf eine noch eingehen. Und das ist Dankbarkeit. Wenn wir sehen, Gott hat das alles gemacht, ich hätte es nicht tun können, sondern er hat das Entscheidende getan, dann können wir Gott eigentlich nie genug danken. Und darum sollte eben Danken unbedingt auch Platz haben in meinem Gebet. Wir können Gott alle unsere Bitten bringen, ja, aber wir sollten nie vergessen, ihm auch zu danken, egal in welcher Situation ich drin bin. Denn diese Dankbarkeit, das ist etwas, das meinen Glauben auch immer wieder belebt. Dankbarkeit ist etwas, das mir hilft, wegzusehen von mir, von meinen Möglichkeiten, von meinen Problemen auf Gottes Möglichkeiten. Und darum möchte ich uns wirklich ermutigen, Gott immer wieder zu danken. Ich möchte jetzt noch einmal kurz zusammenfassen, was wir gesehen haben heute. Wir haben uns mit diesem persönlichen Advent beschäftigt. Wir haben gesehen, Jesus kam in das Seine, aber sie nahmen ihn nicht auf. Und wir haben gesehen, das kann heute auch passieren. Aber wir haben uns dann mit diesem Wort aufnehmen ein bisschen beschäftigt. Wir haben gesehen, es wurde gebraucht, wenn jemand als Gast aufgenommen wurde. Es wurde gebraucht, wenn ein Mann seine Frau zu sich nahm nach der Hochzeit und bei sich aufnahm. Und es wurde gebraucht, wenn man jemanden mit sich auf den Weg nahm. Und so können wir auch Jesus aufnehmen. Und das heißt eben, wir machen uns mit Jesus auf den Weg. Und wenn wir uns mit ihm auf den Weg machen, dann reden wir auch mit ihm. Wir beten. Wir haben ein paar ganz praktische Dinge gesehen, dass wir das immer und überall tun können, dass wir aber uns auch ganz bewusst Zeit nehmen sollen fürs Beten. Dann haben wir aber auch gesehen, Aufnehmen eben wurden auch gebraucht im Zusammenhang mit Hochzeit, mit der Heirat. Genauso wie man Ja sagt zu seinem Ehepartner, wenn man heiratet, so sagt man Ja zu Jesus, wenn man ihn aufnimmt. Und da haben wir gesehen, dass wir eben unseren Glauben nicht auf unsere Gefühle abstellen sollen. Weil die sind wechselhaft. Sondern wir sollen das auf die Bibel tun, auf die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Nun, wenn wir Jesus aufnehmen, das war das Zweite, haben wir gesehen, können wir Kinder Gottes werden. Und dann ist Gott unser Vater. Und das heißt, er kümmert sich um mich, aber er möchte auch, dass ich ihm gehorsam bin. Und wenn Gott unser Vater ist, dann sind wir seine Familie. Und die praktische Auswirkung davon ist, wir gehorchen unserem Vater, wir nehmen die Bibel, sein Wort, ernst. Und wir haben gesehen, manchmal ist das nicht so eine Sache und dann gibt es andere Gebote, die fallen mir sehr schwer. Und weil Gott unser Vater ist, weiß er, was wir brauchen. Wir brauchen nämlich immer wieder Vergebung, aber wir brauchen eben auch den Heiligen Geist, der mich verändert. Dann haben wir gesehen, wir gehören zur Familie Gottes, wo wir eben geistliche Nahrung bekommen, wo man sich gegenseitig unterstützt, auch gerade im Glauben, und wo man sich manchmal auch einen Spiegel vorhält. Und darum ist die Familie Gottes, das Verbindliche dazugehören zur Familie Gottes, so wichtig. Und dann haben wir gesehen, dass alles geschieht durch Gottes Wirken. Und die Folge davon ist, wir sollten Gott dankbar sein. Wir können ihm gar nicht genug dankbar sein für das, was er getan hat. Und das möchte ich jetzt gerne auch im Gebet tun, ihm danken für das, was er getan hat. Ja, Jesus Christus, wir danken dir vielmal für all das, was du da hast für uns. Wir können das gar nicht genug verstehen, was du alles da hast, was das für dich bedeutet hat, dass du Mensch geworden bist, dass du die Herrlichkeit bei Gott verlassen hast, dass du als Mensch, als schwaches Baby da auf die Welt bist gekommen. Danke dir, dass du das gemacht hast. Danke dir, dass du nachher dein Leben für uns gegeben hast, dass du verspottet bist worden, dass du hast müssen leiden wegen mir. Danke dir, Herr Jesus, dass du das alles für mich, für uns da hast. Und danke dir, dass du da auch bist gesehen, wo uns gerufen hat in deine Nachfolge, wo uns das aufgezeigt hat, dass wir das brauchen. Danke dir vielmal dafür. Und ich bitte dich wirklich, dass wir die Dankbarkeit immer dürfen haben, egal in welcher Lebenssituation, dass wir sind. Danke dir, dass du immer mit uns kommst, egal wo wir sind, egal was wir machen. Und ich bitte dich auch, dass wir uns das bewusst sind, wenn wir nächste Woche vielleicht auch wieder in Herausforderungen drin sind, wenn es stressig zu und her geht, dass wir uns bewusst sind, du bist an unserer Seite und du kommst mit uns. Danke vielmals für das Gute, das du für uns tust. Amen. Wir singen jetzt miteinander noch ein Lied. Ich möchte euch gerne auch noch ein Segenswort mitgeben. Die, die Möglichkeit haben, dürfen gerne aufstehen dazu. Und zwar aus dem 1. Thessalonicher Kapitel 5. Der Gott des Friedens selbst aber heilige euch durch und durch und unversehrt möge euer Geist und Seele und Leib in untadeliger Weise bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt werden. Der euch beruft, ist treu. Und er wird es auch ausführen. Amen. Dann wünsche ich euch auch eine gesegnete Woche vor der Weihnachten und nachher ganz schöne Festtage. Auf Wiedersehen miteinander.